Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat kein helles Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey.
Hallo und herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast. Ja, und ich habe es ja letztens schon angedeutet, es wird mal wieder Zeit für Interviews. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Ja, wer bei LinkedIn aktiv ist, der ist ihr mit Sicherheit schon begegnet. Bei mir ist heute die Sandra Karau. Und ja, Sandra, erstmal hallo und herzlich willkommen.
Ja, moin. Hi, schön, dass ich da sein darf.
Moin, Glück auf, whatever, genau. Ehe wir gleich in das Thema einsteigen und du dich vielleicht auch thematisch vorstellst, du weißt, ich habe ja immer so ein paar Pottfragen und lass uns da mal auch reinkommen. Ich meine, dadurch lernen die Leute dich als Persönlichkeit oder als Menschen auch schon ein bisschen was kennen. Meine erste Frage ist ja immer, bist du schon mal, außer zu der Dienstreise, wo du vielleicht durch musstest oder nur im Hotel gewesen bist, schon mal wirklich im Pott gewesen?
Ja, und zwar auf einem Kirchentag in der Schule, in der Schulzeit. Und ich fand das schräg, dass im wahrsten Sinne des Wortes alles so schräg war. Dann haben wir in der Schule übernachtet und irgendwie waren die Treppen dann schräg und so. Also ja, die Erinnerung habe ich daran. Das ist aber schon ewig her.
Ich wollte gerade sagen, wenn das in der Schulzeit war, ist das ja mindestens schon 5 Jahre her.
Ja, genau, so ungefähr.
Okay, was waren denn damals so deine wo war die, in welcher Stadt, frage
ich mal da? Wenn ich das noch genau wüsste, lass mich lügen, war es vielleicht so Dortmund, da auf der Ecke? Könnte da gewesen sein, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, da irgendwo halt. Bochum okay. Vielleicht auch, kann ich ja nicht so ganz genau sagen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich das ganz beeindruckend fand, dass das tatsächlich schief war.
Okay. Habt ihr denn dann auch von der Gegend, wenn das so eine Klassenfahrt oder eine Kirchenfahrt war, was gesehen? War das damals noch total grau oder war da schon auch wirklich grünes, dass ihr so dachtet, naja, eigentlich haben wir uns den Pott anders vorgestellt, oder?
Nee, es war eigentlich schon ziemlich grün. Also ich habe es sehr, sehr grün wahrgenommen. Ich war später beruflich nochmal da auf der Ecke und auch da fand ich es eigentlich schon ziemlich, ja, ziemlich grün. Vielleicht waren wir aber auch nicht in den Hotspots, ja. Das kann sein. Ja. Ich finde das sonst so beeindruckend, wenn man die Bilder davon sieht, was das für gewaltige ja, Ausmaße dann hat. Ne? Also wenn man dann auch so Spezialfahrzeuge und Spezialwerkzeug und Material und so weiter sieht, wie gigantisch groß das ist. Das finde ich immer beeindruckend. Ja. Aber das habe ich leider in live tatsächlich noch nicht sehen können.
Ja, also einerseits wirklich mal die Ausdehnung von dem einen oder anderen Werk ist sehr, sehr spannend. Der, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der Heinz-Peter Pülzel, das ist ja der Man with Steel, Key Accounter bei Thyssen und auch ja bei den Corporate Influencer, der hat irgendwann das mal gepostet, dass das Thyssen-Werk in Duisburg, also der Standort, ungefähr 5-mal Monaco ist.
Wow.
Ja, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Größendimension ist für so ein Stahlwerk oder für ein Industriebereich. 5-mal Monaco.
Irre.
Ja, finde ich auch schon faszinierend, wenn man das so hört. Jetzt hast du ja auch, ich denke mal so, auch eine Menge Kontakte und auch beruflich wahrscheinlich über LinkedIn und andere Wege. Der Mensch-Pott oder der Pott an sich, was gibt's denn da bei euch? Jetzt, du bist ja ganz hoch im Norden, für so Vorurteile, wenn man an den Pott so denkt.
Ah, was gibt's da für Vorurteile? Ich glaube, das ist schwierig, so wirkliche Vorurteile eigentlich nicht. Vielleicht eher Sympathien, weil man denkt natürlich sofort an Herbert Grönemeyer.
Ja.
Und das ist natürlich super sympathisch, ne? Also. Ja, Bochum natürlich, die Currywurst und so. Also das ist so das, woran ich denke. Und also ich habe da eigentlich tatsächlich positive Assoziationen zu.
Cool. Ja, Grönemeyer ist natürlich klar. Aber wann war das Album? Das war doch Mitte der 80er, glaube ich, auch schon. Ne? Da war ja auch Männer drauf und Mambo. Der hat natürlich damals schon, und zu den Zeiten, also ich bin ja Baujahr 72, da war der Pott noch anders, aber der hat damals eben tatsächlich schon eine Lanze gebrochen. Das muss man einfach sagen. Ne? auch im Vergleich zu Düsseldorf, wenn er dann von der Bochumer Königsallee sprach, im Vergleich zu eben der Düsseldorfer Königsallee, die ja wirklich sehr, ich nenne es mal vorsichtig, Hot-Volée-lastig ist.
Ja, ja.
Super, hör mal, damit haben wir mal so ein kleines Warm-up gemacht. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen zu dir. Also ich würde jetzt ja sagen, wenn man auf dein Profil geht, sagt man im ersten Moment, das ist die CRM-Tante. Aber ihr selber seid ja auch gar kein CRM-Anbieter, sondern ihr seid ja im Bereich CRM-Automatisierung und du bist ja im Marketing. Jetzt, was muss ich mir denn eigentlich, um so einen kleinen Business-Bezug dazu zu haben, was muss ich mir denn unter CRM-Automatisierung vorstellen?
Na, das bedeutet, dass man so die gängigen Geschäftsprozesse, die eigentlich jeder auch in jedem Unternehmen hat, zu einem großen Teil automatisieren kann. Denn häufig ist es noch so, dass große Unternehmen, man staunt dann immer noch mit Excel und Outlook arbeiten, ihre Kontakte in Excel pflegen und dann hast du so riesen Tabellenspalten, ich weiß nicht wie viele, und irgendwann ist dann die Spaltenanzahl bei Excel zu Ende und die Zeilenanzahl auch und da weiß der eine nicht, was der andere macht und das, ja, das kann man alles schön gestalten, wenn man mit einem CRM arbeitet. Es macht die Arbeit eben einfacher, weniger fehleranfällig und ja, effizienter am Ende. Man kann einfach wahnsinnig viel mit einer Anwendung machen. Das muss nicht mehr jeder alles können, sondern man hat weiterhin seine Spezialisten im Unternehmen. Man hat diejenigen, die sich auch um das Vertragswesen kümmern, um Buchhaltung. Und man hat natürlich auch jemanden im Marketing wie mich und natürlich auch jemanden aus dem Vertrieb. Und alle arbeiten mit dem CRM und gleichzeitig fügt sich das so in die Art und Weise ein, wie man wie man es gewohnt ist zu arbeiten. Ich gebe mal gerne ein Beispiel. Wir hatten mal einen Kunden, die haben immer so Symposien, also Events im weitesten Sinne, ja, organisiert und mussten dazu so Speaker einladen aus aller Herren Länder. Und bei denen war das so die Policy, dass sie die halt immer erster Klasse eingeflogen haben. So, das waren halt irgendwelche Top of the Pops in ihrem Fachgebiet. Und die haben halt also mit Excel und Outlook gearbeitet und was ist passiert? Die haben diesen Termin verpasst, wo sie hätten eigentlich mit schönem Vorlauf irgendwie 7 Monate vorher diesen Flug buchen, erster Klasse, und es ist irgendwie durchgerutscht und dann mussten sie innerhalb von wenigen Tagen diesen Flug buchen und es ist ja immer noch so, dass die Flüge ja massiv viel teurer werden, wenn man die einfach kurzfristig bucht. Und was soll ich sagen? Am Ende des Tages war diese Kosten für diesen einen Flug schon so hoch, dass man damit schon die CRM-Einführung finanziert hätte. Ja.
Okay.
Und in so einem CRM kann man eben auch eine automatisierte Wiedervorlage einbauen. Man kann sich automatisch Aufgaben erstellen lassen und so weiter und so fort. Und dadurch einfach dranbleiben, ja. Du kennst das, du bist ja Vertriebler durch und durch und dann weißt du ja, du hast Kunden und natürlich möchtest du deine Kunden auch regelmäßig mal kontaktieren und dann hast du hoffentlich so viele Kunden, dass du das alles nicht mehr im Kopf behalten kannst. Also du kannst nicht, weiß nicht, wenn du vielleicht 100, weiß nicht, wie viele du jetzt betreust, aber wenn man 100 Kunden hat, man hat ja auch nicht mit jedem immer zu tun, ne, sondern so ab und zu mal, dass man sich so eine Wiedervorlage, auch eine automatisierte Wiedervorlage einrichten kann und dass man immer wieder auch einen Reminder bekommt, diesen Kontakt aufzunehmen, entweder selber oder, und da kommt dann auch die Marketing-Automation ins Spiel, dass man einfach Informationen auch ausgibt, weil es gibt ja regelmäßige Updates. Ich glaube auch, Maschinen arbeiten mit Software und da muss man bestimmt auch mal ein Update machen oder es gibt mal eine neue Maschine, die vielleicht für einen bestimmten Kunden auch einen Mehrwert bietet und dann möchte man informieren und man möchte auch auf dem Niveau informieren, das für diesen Kunden eben gut ist. Ne? Ich denke mal, dass ein Startup, was jetzt vielleicht in so eine Produktion einsteigt, nochmal andere Informationen braucht als ein alteingesessenes. Und von ihm all diese Dinge kann man eben adressieren, wenn du ein CRM als Basis benutzt und dann über Schnittstellen, also über am besten unsere Schnittstelle natürlich, dann diese anderen Tools hinten anbaust, wie diese Marketing-Automation oder aber auch Dokumentenmanagement-System. Ein Stichwort so Compliance ist da ja auch wichtig und die Lieferkettennachweise und auch Fabriken werden ja auch an der Qualität gemessen und dann müssen die Dokumentationen alle verfügbar sein und sowas kann man eben mit einem Dokumentmanagement-System abbilden. Und das ist dann nicht so, dass man unterschiedliche Softwareprodukte hat, mit denen man arbeiten kann, sondern dass durch diese Integration hast du dann in deinem CRM alles. Das heißt, du kannst aus dem CRM zugreifen auf die Dokumente. Du könntest zum Beispiel sehen, welche Rechnung ist dann an meinen Kunden zuletzt rausgegangen und auch hat er die bezahlt. Und du hättest auch explizit diese Rechnungsdokumente dann im CRM. Du müsstest dich also nicht damit befassen, was dann deine Buchhaltung macht, sondern du bleibst einfach in deinem Medium und kannst da auch eine Notiz drauf machen. Ne? Wenn du jetzt sagen würdest, oh, aber auf eine Papierrechnung, da könnte ich ja auch was draufschreiben. Das kannst du da auch und du kannst da auch was highlighten, wenn du einen Textmarker hättest oder so. Und wird einfach diese Arbeit im Team erfährt weniger Reibung und mehr Transparenz und dadurch bist du auskunftsfähiger gegenüber deinen Kunden und du kannst deine Projekte einfach schneller und besser mit mehr Wert abbilden, weil du auch den ganzen Kontext hast. Ne? Also du siehst, vielleicht, wenn er im Unternehmen noch mit anderen Leuten Kontakt hatte, das weißt du halt alles. Und darauf kannst du reagieren. Und der Kunde muss nicht immer wieder von vorne anfangen. Jetzt habe ich einen ganzen langen Satz daraus gemacht. Aber eine Sache vielleicht noch, das kennt man, wenn man selber mal anrufen muss in irgendwelchen Telekommunikationsunternehmen. Und dann wirst du weiter verbunden, weil jemand nicht zuständig ist. Und dann fängst du wieder von vorne an, alles zu erklären. Und das, ja, furchtbar. Und das kann man eben sparen. Das kann man seinen Kunden ersparen, wenn man mit einem CRM arbeitet.
Okay, da hast du aber auch zwei, drei Sachen genannt, da frage ich, da grätsche ich mal kurz rein.
Ja.
Weil das C in CRM steht ja für Customer, wo ich das Gefühl habe, gibt es auch Funktionen, die gehen eigentlich über das direkte Customer-Thema hinaus. Mhm. Das heißt, wo es eigentlich sogar noch ein etwas größerer Rahmen ist. Ich nenne es mal Kommunikationsdinger aus dem Unternehmen im Allgemeinen so etwas klarer zu sehen. Verstehe ich das so richtig? Also, dass das nicht nur um die klassische Integration dessen geht, was wir so als Vertriebler vielleicht kennen, wo wir so ein paar Vertriebler-Informationen eintragen, sondern noch ein paar weiterführende Dinge, nenne ich es mal einfach.
Ja, absolut. Deshalb sprechen einige auch von XRM und ich sage dazu Extended Relationship Management. Da hast du schon recht, das ist nicht nur für den Vertrieb, sondern auch für das Marketing. Also ich arbeite da bei uns auch drin, da haben wir extra uns so einen Marketingbereich konfiguriert. Und natürlich auch für den Einkauf, weil der Einkauf, für den ist das ja auch wichtig, die ganzen Lieferanten sortieren zu können und auch Notizen vielleicht zu machen, wer ist besonders flexibel und wer hat diese Qualität, jene Qualität und auch für den Einkauf ist es ja wiederum wichtig, die Lieferantennachweise zu haben, damit man eben die eigene Nachweiskette gut und dicht geschlossen dokumentiert hat. Ne? Also das hast du schon gut erkannt, das ist nicht nur für den Vertrieb, für ein paar Gesprächsnotizen, sondern das ist schon für das komplette Unternehmen auch der Service, ne? Der soll auch Zugriff darauf haben.
Ja, okay, verstehe ich. Ihr selber habt aber, das verstehe ich auch richtig, ihr habt selber kein eigenes CRM, das ihr habt, sondern ihr integriert Fremdsysteme oder habt ihr eine eigene Lösung, die mit integriert wird? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir sind ein Partnerunternehmen von Softwareherstellern. Im Bereich CRM ist das die CS Software AG. Die haben mehrere Systeme parat, nämlich eins, was auch hybrid, also was in der Cloud ist, möglich ist oder aber eben on-premise, also in der Cloud, ne, das kennen die meisten ja einfach über den Browser und in einigen Bereichen ist es aber noch eine gute Idee, dann doch das quasi on-premise zu haben, das heißt auf eigenen Server, einige haben das und es gibt auch eine reine Cloud-Lösung, und das ist technisch, an der Oberfläche ist es eigentlich ziemlich gleich, es hat ein paar technische Unterschiede im Hintergrund und das implementieren wir und wir sind da auch Goldpartner und können deshalb innerhalb dieses Themas auch programmieren. Das müssen wir aber fast gar nicht, weil dieses CRM-System halt so aufgebaut ist, dass man also fast alles mit reiner Konfiguration umsetzen kann und individualisieren kann. Das ist da einfach super flexibel. Und andere Systeme, also wir können im Grunde alle erdenklichen Systeme, die Unternehmen im Einsatz haben, über sogenannte Microservices, also unsere GED-Microservices, anbinden. Dokumentenmanagementsystem hat der eine oder andere vielleicht schon mal DocuWare gehört. Da sind wir auch Partner und ja, dann hat man einfach diesen Editor integriert, auch im CRM. Man kann sich das vielleicht jetzt auf der Tonspur nicht so gut vorstellen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir die Dinge mal zeigen. Da habe ich so eine neue Serie entwickelt, die heißt Kurz erklärt. Da zeige ich das einfach mal. Das sind dann immer nur so 5-6 Minuten. Da kann man mal sehen, wie das so aussieht. Und wir sind auch Partner von SC Networks. Das ist also jetzt ja auch alles Software made in Germany, ist ja auch mal wichtig. Und SC Networks, ja, die haben Avalanche, ne? Das ist diese Marketing-Automation, mit der man dann eben auch Kundenkommunikation übernehmen kann, angefangen von E-Mail-Marketing über Newsletter. Aber man kann damit tatsächlich auch SMS verschicken, also per SMS kommunizieren oder aber tatsächlich auch Briefe verschicken, ne? Dann gibt es so Sendungen, ja, man kann im Grunde ganze Workflows da anbauen und man kann die über das CRM steuern. Das heißt, wenn du jetzt als Vertriebler sagst, oh Mensch, ich habe jetzt einen Kunden, der ist interessiert an dieser Technologie, dass man ohne Papier, ne, ihr macht ja diese im Grunde Etikettierung ohne Papier, wenn ich das mal so einfach erklärt sagen kann, ne?
Bieten wir auch an,
genau. Ja, genau. Genau, unter anderem, und wenn jetzt jemand da ein Interesse hat, dann kannst du in deinem CRM, also wenn wir das vorher so konfiguriert hätten und das haben wir jetzt, sagen wir mal, so gemacht, dann setzt du da den Haken und dann dann kriegt ihr die Informationen, die eben auf diesen Kunden zugeschnitten sind und kann man auch noch andere Informationen hinzupacken. Hat der vielleicht schon ein anderes Etikettiersystem von euch und dann würde man eben den Text auch anpassen können, wenn man will, auch mit KI. Also man kann klein anfangen und groß rauskommen, ne? Und hat eine ganz individuelle Kommunikation, die du als Vertriebler auch direkt aus dem CRM heraus starten kannst, ohne dass du irgendeine Ahnung haben musst davon, wie eben die Marketing-Automation funktioniert, ne? Und das ist das, was wir technisch umsetzen, wenn man erstmal da ist, dass die Silos aufgelöst sind. Und wir tragen auch dazu bei, dass die aufgelöst werden. Und so können dann alle Unternehmen, also alle Abteilungen in einem Unternehmen voneinander profitieren, ne? Du profitierst dann davon, dass das Marketing einfach so eine schöne Informationsstrecke zu diesem Produkt gebaut hat. Du gibst dann hoffentlich auch wieder Feedback, was man an Informationen noch bereitstellen müsste, um die Kundenbedarfe gut abzudecken.
Okay, verstehe ich. Ich habe ja immer mal so zwei, drei, wie soll ich sagen, böse Fragen, ist jetzt falsch. Aber ich glaube, wenn man im CRM-Bereich ist, also es gibt ja immer noch tatsächlich Unternehmen, wo du sagst, die arbeiten immer noch mit Excel-Listen. Mhm. Ja, selbst auch da, selbst für kleinere oder für One-Man-Shows gibt es ja super Lösungen, dass man sich da besser CRM nimmt. Es gibt auch noch genug Menschen, auch selbst im Vertrieb, die meinen, das beste CRM wäre Hinterkopf in Anführungsstrichen, so bloß nichts irgendwo eintragen, könnten andere mir ja das Wissen klauen. Mhm. Und ich glaube, wenn man CRM, generell, wenn man technisches oder wenn man ein Produkt hat, sollte man auch ein bisschen darin verliebt sein. Also ich bin auch ein bisschen verliebt in unsere Laser und Drucker, gebe ich ja offen zu. Auch wenn die im Allgemeinen vielleicht nicht unbedingt sexy sind. Wenn du mal so eine verliebte Botschaft machen solltest für Leute, die echt sagen, ey, CRM nutzen, jetzt mal wirklich auf den Vertriebler bezogen, gar nicht auf den Komplett-Flow, ne? Wie würdest du jemanden wirklich, ja, emotional versuchen zu kriegen, dass er kapiert, dass ein CRM für ihn Sinn macht?
Also die Emotionalität pitch dich mal, ist das Gefühl, jederzeit zu wissen, wo du als Vertriebler stehst und wo deine Kunden stehen, weil du in dem CRM aus allen Perspektiven schauen kannst, ja. Du kannst sagen, du siehst sofort die Kunden, die 10 Kunden mit dem meisten Umsatz im letzten Quartal, im letzten Monat, in der letzten Woche oder die 10, die diesen Monat noch gar nicht, mit denen du noch gar nicht Kontakt hattest oder die noch gar keinen Umsatz gemacht haben. Oder Aufgaben, ne? Welche Kunden haben noch Aufgaben oder welche Kunden ein bisschen böse formuliert, nerven den Service am meisten. Ne? Welche sind so ganz teure Kunden, die vielleicht ganz, ganz wenig Umsatz machen, aber ganz oft den Service in Anspruch nehmen. Und das machst du alles auf einen Blick und du musst nicht mehr andere Leute fragen, die vielleicht im Innendienst sitzen oder so, oh Mensch, kannst du mir mal das und jenes zusammenstellen? Und dann bist du dir unsicher, sind das jetzt die richtigen Zahlen oder sind das die falschen? Oder dein Chef ruft an und sagt, ja, gib mir doch mal diese und jene Kennzahl. Und du musst nicht loslaufen und diese unterschiedlichen Sachen zusammen, sondern kannst du sagen, auf Knopf drücken, so, ja, warte mal, hier, zack. Und dann hast du die Information. Und das ist, glaube ich, etwas, wo einem einfach ganz viel Schweiß erspart bleibt. Ne? Du kommst dann ins Schwitzen, ja. Wenn ich mir vorstelle, du sitzt im Vertriebsmeeting und dann musst du dich für irgendwas rechtfertigen, was ist dann da passiert. Und du weißt vielleicht gar nicht mehr so, oh Mann, wann war ich denn das letzte Mal bei dem Kunden oder wann hat er denn den letzten Umsatz gemacht oder so. Und das hast du eben einfach sichtbar und dadurch kannst du wirklich also auch nach außen hin glänzen.
Mhm. Ja, nee, bin ich total bei dir. Und mit einer Sache hast du mich gerade auch wirklich richtig gekriegt, nämlich mit dem Thema der Kunde, der am Ende des Tages, ich sag's mal ganz blöd, bei dem der Auftrag, den man gemacht hat, mehr Geld kostet, als er einspielt, weil es einfach Kunden gibt, nicht weil er schlecht geplant war von vornherein, aber weil es einfach Kunden gibt, die wollen am Ende noch was, denen gibt's den berühmten kleinen Finger und die wollen dann die ganze Hand haben. Und die einfach so nervig sind, so anstrengend sind, wo man sich zum Teil auch wirklich überlegen muss, sind das doch Sachen, die gerade vielleicht in so einem Gewährleistungszeitraum, die eigentlich noch vielleicht unter Gewährleistung fallen oder wo man einfach sagen muss, sag mal, jetzt sind wir aber an einem Punkt, wir müssen jetzt mal anfangen zu berechnen, ja, wo man vielleicht auch einfach sagt, da sind wir als Unternehmen zu, ich nenne es mal fast schon gutmütig oder kundenorientiert. Ja, wenn einer bei einer Schulung, bei einer Einweisung, ich möchte nicht sagen, nicht pennt, aber dann immer wieder Fragen hat, die vielleicht auch schon 3-4 Mal erklärt worden sind und trotzdem sich immer wieder, vielleicht weil er sich nicht notiert, weil er gerade in der Situation zwar rumfriemelt, aber sich das nicht notiert hat und dann 18 Mal mit dem gleichen Kram kommt oder je noch ist da was ist, das sind Kunden, die braucht kein Mensch.
Ja, oder?
Der Vertriebler sagt geil, weil er wird noch Umsatz bezahlt. Ja, aber am Ende des Tages zahlt für so einen Kunden die Firma drauf. Das ist ja auch nochmal eine Sache, wie ist mein Commitment als Vertriebler, ne?
Ja, oder aber du entdeckst das du machst daraus wieder eine neue Geschäftsidee, dass du so eine wöchentliche oder monatliche oder zweiwöchentliche Fragerunde anbietest und dann gibt es vielleicht einen monatlichen Obolus, den bezahlen, was weiß ich, 50 oder 100 Euro oder so.
Ja.
Und dafür hat man dann die Möglichkeit, nochmal einmal im Monat eine Fragerunde anzubieten. Ne? Also das wäre ja auch was man lernt, was man dann einfach sieht, weil du die Daten hast. Du siehst, du weißt ja vielleicht jetzt auch gar nicht, wie oft jemand im Service aufschlägt und mit welchen Fragen und so. Und in so einem CRM, da lernst du die Zusammenhänge und siehst vielleicht auch, Mensch, oder umgedreht, du siehst die Unternehmensgruppe, der hat ja noch, keine Ahnung, das gehört ja zu dem und dem Konzern oder so. Und dann kannst du nochmal gucken, ob das sich lohnt, dann diesenjenigen als internen Verkäufer einzusetzen. Ne?
Verstehe ich. Heißt also wirklich relevant ist, weil auch das verstehen ja viele beim CRM immer nur, das ist eben nicht nur ein reines Eintragetool, sondern es kommt auch sehr, sehr stark auf das Thema an, was kann ich auswerten und wie kann ich diese Auswertung nutzen für interne Prozesse, aber vielleicht auch, wie du schon sagst, Vorschlag einfach, um ein neues Produkt einfach nochmal zu launchen vielleicht, ja, oder eine Idee.
Ganz genau. Man kriegt auch einen Eindruck davon, welchen Effekt auch Marketingaktivitäten haben, weil man, sofern man die Zustimmung hat, ja auch sehen kann, mit welchen Marketing-Aussendungen hat derjenige reagiert. Hat er sich was angeschaut, hat er auf eine Landingpage geklickt, hat er sich vielleicht eine Case-Study runtergeladen oder einen Referenzbericht. Also all solche Sachen und dann kannst du die ja nebeneinander dir anschauen und dann kann auch das Marketing sich weiter optimieren. Ne? Also da geht es ja auch darum, dass man in der Kommunikation im Marketing auch profitiert von den Erfahrungen aus dem Vertrieb und umgekehrt.
Ja, nee, das ist cool. Das ist cool. Also ich glaube, da haben wir jetzt auch mal eine Lanze fürs CRM gebrochen oder vielleicht auch eben bei denen, die ein CRM haben, darüber nachzudenken, Mensch, nutze ich wirklich schon alles, was mein System kann oder respektive habe ich ein System, was wirklich alles nutzt oder gibt es da noch Sachen, die vielleicht besser sind? Kann man auch Sachen integrieren? Das heißt, könnte man beispielsweise auch sagen, so der Kunde hat eigentlich schon CRM XYZ, weil er lange nutzt, womit er auch zufrieden ist und man sagt so, hätte mal eine andere Software, weil mir gehen, ich sage mal beispielsweise, weil das CRM wirklich nur kundenorientiert in dem Sinne ist, da ist alles vom Vertrieb drin, da ist alles vom Service vielleicht drin, aber Ja, vielleicht auch noch ein bisschen Marketing, weil die Aktivitäten mit drin sind. Aber Marketing hat trotzdem nochmal ein separates Tool. Der Einkauf hat irgendwo noch ein separates Tool. Und vielleicht hat dann sogar noch auch die Produktion, Fertigung ein separates Tool, wo Dinge gepflegt werden. Gibt es dann auch die Möglichkeit, sowas zu verknüpfen? Oder ist das auch was, was ihr macht? Oder sind das dann wieder andere Anbieter, über, mit denen man reden müsste?
Nee, ganz genau. Das ist das, was wir machen, wo wir auch selber diese Schnittstelle entwickelt haben. Also die GED Microservices, die ja auch das Gütesiegel Software Made in Germany tragen, weil uns das ja auch wichtig ist, dass man nicht einfach alles überträgt. Und das kann man machen. Und das Schöne ist, und man darf ja nicht vergessen, man braucht auch die Technik immer dazu. Ne? Also man braucht schon immer noch mal jemanden, der sich auskennt, und wir haben einfach eine schöne Oberfläche dazu auch gebaut, sodass man direkt das auch orchestrieren kann. Das heißt, wir übertragen nicht einfach blindlings alle Daten, sondern immer nur die auch gebraucht werden. Und man kann auch sehen, was gerade eingeschaltet ist und was vielleicht auch ausgeschaltet ist. Aber genau dafür ist es eben da, dass man diese Systeme integriert, um diese Silos eben aufzulösen und auch Zusammenhänge zu erkennen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr ob man im Etikettenbuch so ein Saisongeschäft hat, ob es da eine Saison gibt. Ich weiß, so Postkarten oder so, ne, die Fotokalender, die haben natürlich Saison, Weihnachten, ja. Und da kannst du jetzt versuchen, das schon ein bisschen gegenzusteuern, damit nicht alle wirklich dann vom 1. bis zum 22. September die Druckaufträge kommen und die Maschinen dann vielleicht die Auslastung nicht haben, sondern du kannst dann gucken, kann ich im Oktober vielleicht schon einen Rabatt gewähren, ist jetzt ja nur eine Möglichkeit, ja, oder eine Aktion fahren und schon mal auf Weihnachten hinweisen und kann vielleicht dadurch meine Auslastung ein bisschen steuern, ja, dass ich diese Peaks ein bisschen abmildern kann. Die wird es natürlich immer geben, man wird sie nie wegkriegen, aber man kann vielleicht dafür sorgen, dass man sie ein bisschen abmildert, und dann kann man gucken, okay, wie gut hat die Aktion funktioniert und können wir sie vielleicht noch ein bisschen nach vorne schieben, und solche Dinge kann man eben auch machen. Oder wenn irgendwas aus dem Sortiment rausgeht, dann kann ich nochmal gucken, wer hat denn das und welche Materialien sind dann da noch vorhanden, die wir noch verkaufen müssen, und dann kannst du auch dir diese Kunden alle filtern und kannst die anschreiben und kannst sagen, hey, das und das geht aus dem Sortiment, weil es ein Update gibt, wir haben ja noch Restbestände und habt ihr Interesse daran, ne? Und das kannst du ja nur machen, wenn du auch weißt, wer dieses Produkt im Einsatz hat.
Okay, nee, das verstehe ich. Nee, und zu deiner Frage von Finn nochmal kurz zurückkehrend, nein, also es gibt bei uns kein Saisongeschäft. Also unser Schwerpunkt ist ja, wir verkaufen auch Etiketten selber oder wir verkaufen auch Tinte, aber unser Schwerpunkt ist ja tatsächlich die Hardware, das heißt Drucker, Etikettierer, Laser. Das ist natürlich immer, ich sag mal, so ein ganz, ganz Jahresding, zum Teil auch mit Maschinenbau. Das sind Sachen, die sind über Monate vorgeplant. So, wenn du die Verbrauchsmittel dazu nimmst, Blanko-Etiketten, ja, das sind Versandsachen und sowas, die hast du ja eben auch durchgehend. Wer Drucker im Einsatz hat, klar, da gibt es vielleicht immer mal eine Hochsaison, dass wenn wir Kunden haben auf der einen Seite, die vielleicht, was weiß ich, Grillwürstchen produzieren, die haben im Sommer natürlich einen höheren Absatz als im Winter, weil im Sommer einfach mehr gegrillt wird. Ja, dafür gibt es dann andere Branchen, wo sich das dann wieder ein bisschen die Gegenwaage hält. Und also insofern kann man bei uns jetzt nicht so sagen, wir haben so ein wirkliches Saisonding. Ja. Lass uns jetzt mal von der CRM-Thematik einen Ticken weitergehen. Was mich jetzt noch interessiert, da haben wir ganz kurz das Stich vorher angeteasert. Du bist ja bei LinkedIn auch sehr aktiv. Also wie gesagt, wer dich sucht bei LinkedIn, der wird sehen, dass bei dir regelmäßig Beiträge sind und nicht nur einmal in der Woche, sondern dass du wirklich Aktivitäten zeigst. Bist ja auch bei euch im Marketing. Welchen, ich sag mal, Einflussfaktor hat tatsächlich LinkedIn jetzt sowohl für dich, dass du sagst, jawohl, ich habe eine persönliche Bekanntheit in Anführungsstrichen, habe ein gutes, tolles Netzwerk dadurch. Auf der anderen Seite, wie zahlt sich für dich denn oder für euch LinkedIn-Aktivität auch tatsächlich auf die Firma aus? Merkt ihr da was von, dass die Sandra da so aktiv ist?
Ja, das merkt man schon. Man muss also sagen, dass es ein Baustein von verschiedenen ist. Und es schon darauf ankommt, dass man generell präsent ist, weil längst noch nicht alle auf LinkedIn sind. Und ich habe schon ganz verrückte Sachen erlebt. Ich habe schon Posts gehabt, da hatte ich original keine Reaktion und keinen Kommentar. Und dann etwas später, nachdem es halt draußen war, rief mein Chef und sagte, ja, ich hatte gerade einen Anruf, hier jemand hat das und das bestellt, das hast du auf LinkedIn gepostet. Und ich so, wow. Also, ach, cool. Ja, also das immer nochmal, also es passiert jetzt nicht täglich oder so, weil unser Produkt oder unsere Leistung ja auch nicht was ist, was man mal eben so kaufen, dann wieder weg ist, ja. Aber das passiert und da würde ich schon gerne nochmal allen gerne mitgeben, dass man sich nicht so über die Anzahl der Reaktionen und Kommentare definieren muss, sondern dass halt immer noch die allermeisten stille Leser sind.
Ja.
Und und eben solche verrückte Dinge, ist mir schon zweimal passiert übrigens, ja. Also es ist schon zweimal passiert. Und und es macht, glaube ich, die Kombination. Wir haben auch einen YouTube-Kanal zu diesem Thema CRM, der auch sehr erfolgreich ist, wo wir auch immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass die Menschen über unseren YouTube-Kanal auf uns aufmerksam geworden sind. Und was ich letztens hatte, das fand ich auch ziemlich schräg, haben wir mal eine E-Mail-Kampagne gehabt, weil wir ja auch noch ein IT-Systemhaus haben, ne? Und wir oftmals die Thematik haben, die CRM, DMS-Kunden wissen gar nicht, dass wir auch noch in diesem Cybersecurity und IT-Systemhaus, Hardware, Microsoft und so weiter unterwegs sind, ja. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir jetzt auch mal kommunizieren, haben wir das gemacht. Und dann kam tatsächlich auf eine dieser E-Mails zurück, ja, vielen Dank und ich folge Ihnen auch auf YouTube und auf LinkedIn habe ich das und das gesehen und jetzt möchte ich gerne das bestellen. Also es waren auch immer gleich so, das fand ich ein bisschen schräg, immer gleich so Bestellungen, ne? Es war nicht immer so Nachfragen, können Sie mir das mal zeigen? Das haben wir natürlich auch. Aber da hat halt jemand wirklich alle unsere unterschiedlichen Kanäle erwähnt, ohne dass wir überhaupt danach gefragt hätten. Und daher weiß ich schon, dass es darauf ankommt, insgesamt eben präsent zu sein und in die Sichtbarkeit zu gehen. Und LinkedIn ist aber ein ganz wichtiger Baustein dafür, weil man dort ja auch die Möglichkeit hat, wieder ganz, ganz neue Kunden zu erschließen und man da ja auch wirklich aktiv auf andere zugehen kann, was man auf YouTube ja schwer kann. Also habe ich zumindest noch nicht gemacht. Ne, ich kann ja richtig filtern bei LinkedIn, weiß ich nicht, nach Branche, wenn mich das interessiert oder so, ne? Wenn ich eine bestimmte Branche als Zielgruppe habe, dann kann ich danach filtern und kann wirklich aktiv mich engagieren und so. Insofern ist das schon wichtig und macht auch einen großen Teil meiner Arbeit aus LinkedIn. Habe ich tatsächlich jeden Tag extra Zeit dafür reserviert, mich nur um LinkedIn zu kümmern. Das ist so.
Das wäre jetzt auch eine Frage, die ich gleich gestellt hätte, aber da hast du ja schon eine Antwort gegeben. Aber was du gerade beschrieben hast, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja auch immer wieder Leute, die wirklich postulieren, ja, was ich völlig falsch finde, ja, es kommt auf deine Likes an und es kommt auf deine Kommentare an. Ja, das ist vielleicht schön. Likes, Kommentare sind gut, um die Sichtbarkeit nochmal vielleicht dahin weiterzutragen, wo man sonst noch nicht in der Zielgruppe war, denke ich mal ganz einfach, ja. Aber letztendlich sind es die stillen Leser, die Leute, die nicht kommentieren, weil sie vielleicht selber eben ja auch gar nicht sichtbar sein wollen oder können oder dürfen. Die aber dann plötzlich reagieren. Also mir ist das auch mal passiert. Da kam ich, der hatte dann über unsere Firmenzentrale meine Nummer erfragt, einen Anruf von einem Betriebsleiter, Produktionsleiter, irgendwie sowas, der mir sagte, ja, wissen Sie, ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch meinen Chef. Der liest regelmäßig Ihre Beiträge bei LinkedIn und hat gesagt, du, wir haben da was in dem und dem Bereich, da brauchen wir eine Anwendung, ruf den mal an. Der ist von Blum. Mhm. Ich habe geguckt, wir hatten mit dieser Firma noch nie vorher einen Kontakt. Ich bin mit diesem Chef selber auch genau nicht mal vernetzt. Aber aus irgendwelchen Gründen ist er irgendwann auf mein Profil gestoßen, folgt mir wahrscheinlich auch oder ist mir gefolgt, ich weiß es nicht mehr. Ja, und hat dann seinem Mitarbeiter gesagt, hör mal, der postet regelmäßig Sachen, auch zu anderen Themen, aber eben auch zu Kennzeichnungen, nimm mal mit dem Kontakt auf. Und da ist dann auch ein Projekt draus geworden. Und dann siehst du alleine schon, wie wichtig das ist, den Kanal zumindest auch zu befüttern, nicht zu vergessen. Aus meiner Sicht Xing nicht mehr so relevant, aber LinkedIn wenn du im B2B ein bisschen was bewegen willst, ja, und auch wirklich immer dran denken, es gibt die ganzen stillen Leser, die die Sachen mitlesen, die mitschauen, die einfach relevant sind. Ne? Das muss man einfach sagen. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen mal von deiner Routine gesprochen. Das heißt, du planst dir feste Zeiten ein festen Block oder zwei feste Blöcke. Gibt ja auch immer diese berühmte Theorie, poste morgens um 7 und sei dann eine Stunde daneben, damit du dann irgendwie, weil was in der ersten Stunde an Feedback und Reaktion kommt, ist das Wichtigste. Postulieren ja manche. Ich habe mal festgestellt, ich habe irgendeinen Post abends um 20 Uhr gemacht, das Ding 2 Stunden liegen lassen und mich dann plötzlich gefragt, warum ich 10.000 Abrufe habe. Also ich glaube da nicht immer an diese Theorie. Mm. Vor allen Dingen, wenn alle morgens um 7 posten.
Ja.
Wie machst du das? Wie organisierst du dich denn?
Also ich habe jeden Morgen Zeit geblockt für LinkedIn und also ich habe so feste Themen. Ich mache ja meinen eigenen Account und den Firmenaccount. Und ja. Beim Firmenaccount habe ich so, ich habe immer dienstags mache ich immer was zu Dokumentmanagement, mittwochs mache ich was zu Microsoft, donnerstags haben wir immer ein Video, das wir eben auf YouTube veröffentlichen und dann auch auf LinkedIn. Und dann gucke ich immer noch mal, dass ich einmal in der Woche von dem Firmenaccount noch mal eine Erfahrung. Jetzt habe ich letzte Woche war ja die einmal die digitale Woche Kiel und auch die OMR, aber da hatten wir im Rahmen dieser digitalen Woche Kiel 3 Webinare und dann noch extra ein Webinar und da habe ich natürlich auch ganz viel auf LinkedIn interagiert. Und ich gucke immer, dass ich eins außer der Reihe habe, also eins, was jetzt nicht zu diesen Themen ist. Cybersecurity versuche ich noch mit einzubauen. Ich habe ja halt diese Schwierigkeit, dass dadurch, dass wir diese 2 Bereiche haben, ich irgendwie gucken muss, dass ich thematisch eine Klammer da drum setze in dem Firmenaccount. Und und ich manchmal halt dann von meinen Kollegen aus dem IT-Systemhaus berichte, wenn ich von meinem persönlichen Account schreibe. Weil das ist schon so, das habe ich schon festgestellt, dass man thematisch einen Fokus braucht. Und das ist ja auch so. Also ich muss gestehen, mit diesen Sachen aus dem IT-Systemhausbereich, da habe ich bisher halt wenig Kontakt gehabt selber und würde dann immer an meine Kollegen weiterreichen. Von denen ist allerdings gar keiner auf LinkedIn.
Okay.
Ja, die reiche ich dann immer weiter. Also haben wir aber auch schon gehabt, weil das ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dieses Cybersecurity, ne, gerade auch im Zeitalter von KI, weil die Schurken natürlich leider auch KI benutzen. Und dagegen muss man eben sich auch wehren und sichern. Und ja, und dann bin ich ganz froh, dass wir das auch können, unseren Kunden da auch helfen können. Und ja, solche Fragen, die leite ich dann natürlich an meine Kollegen weiter. Und ich selbst versuche mir die Themen auch zu begleiten, auch mit Dingen, die dann aus der Erfahrung kommen, aus meinem Alltag, weil ich ja nicht nur das Marketing für uns mache, sondern mitunter auch Kunden betreue, dann in der Marketing Automation. Also das mache ich auch. Und auch die Anwenderseite vom CRM kenne, dadurch, dass wir selbst natürlich auch mit diesem CRM arbeiten und ich das ja auch, so kam ich überhaupt auf das Thema, auf Kundenseite mal eingeführt habe. Und kann ich dann mal so Sachen berichten. Wir hatten einen Termin mit einem Kunden und der war noch nicht alle da und dann haben wir einfach so geschnackt und der sagte dann, ja, ich habe für die kommenden 2 Wochen meine Azubis mal verhaftet, damit die Branchen bei den Kunden einpflegen können. Und ich sag so, die müssen sie doch gar nicht manuell einpflegen. Sagt er so nicht. Ich sag so, ja, wieso? Sie sind doch ans Unternehmensverzeichnis angeschlossen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Lass mich mal gucken, wie das geht. Und dann habe ich es aber ziemlich schnell gefunden. So zack. Und dann habe ich mit einem Mausklick überall an alle seine Kontakte die Branchen dran gesetzt.
Ja.
Und er sagt so, oh, Frau Caro, jetzt haben Sie mir gerade 2 Wochen Arbeit gespart.
Ja,
und
cool.
Ja, und solche Sachen, also die halt aus meinem Arbeitsalltag kommen, die poste ich dann auch, weil das sicherlich auch Themen sind, die andere auch haben. Ne? Also na klar, möchte man ja auch wissen, in welchen Branchen die eigenen Kunden unterwegs sind und sowas dann per einen Klick einfügen zu können, das interessiert sicherlich andere auch. Und sowas versuche ich dann von meinem Account auch in die Welt zu tragen, dass man solche Sachen machen kann.
Ja, nee, so ist es, das ist natürlich auch cool. Gerade wo du auch gerade nochmal Cybersecurity erwähnt hast, ich war irgendwann im Herbst, jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr, ja, auch mal auf einer Veranstaltung und ich war echt erschrocken. Also die haben da auch wirklich Beispiele gezeigt, was da echt mittlerweile möglich ist. Ne? Also auch gerade durch KI und wie KI in den letzten 2-3 Jahren sich noch weiterentwickelt hat. Mhm. Also da muss oder sollte, glaube ich, jedes Unternehmen darauf sensibilisiert sein und sich auch damit beschäftigen. Aus meiner Sicht ist das, also wer es jetzt nicht tut, der hat echt ein Problem. Also ich meine, Privatpersonen auch, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber auch da finde ich das ganz, ganz wichtig. Du hast ja 2-3 Mal gerade deine YouTube oder die YouTube-Kanäle erwähnt. Vielleicht kannst du mir die auch nochmal separat schicken, irgendwie über unseren Kontakt bei LinkedIn, weil dann würde ich die mit in die Shownotes packen, logischerweise, weil ich glaube, das ist durchaus lohnenswert, sich das mal anzuschauen. Und ich würde so langsam mal sagen, wir gehen Richtung Ende für heute. und so wie es schließt sich bei mir immer so ein Kreis, so wie ich mit zwei Themen anfange, habe ich immer noch 2 Punkte, die am Ende sind. Und das eine ist, du kannst, wenn du möchtest, mir jetzt eine Frage stellen zu irgendeinem Thema. Muss nicht mit dem heutigen Thema, über das wir gesprochen haben, zusammenhängen, kann aber auch. Darfst mir einfach eine Frage stellen, kriegst eine offene Antwort.
Ja, das mache ich sehr gerne. Und jetzt komme ich tatsächlich noch mit einem ganz anderen Thema um die Ecke. Und zwar ist das die Musik. Und ich finde ja immer deine musikalischen Auftritte, die du manchmal ja auch auf LinkedIn postest, die finde ich total cool. Und wollte wissen, warum das nicht dein Beruf geworden ist.
Warum ist das nicht mein Beruf geworden? Weil das damals, also ich habe in der Schule ja auch tatsächlich Theater gespielt, in der Theater-AG und auch in der Musik-AG ein bisschen Musik gemacht. Ich war aber in der Musiktheorie selber gar nicht so groß. Also das war nicht so meins. Und wenn du irgendwas Musikalisches machst, ja, ich war auch so ein Nervkind. Ja. Ich wollte unbedingt Geige oder Schlagzeug lernen oder Saxophon, waren jetzt nicht die Instrumente, die meine Eltern toll fanden. habe diverse andere Instrumente gekriegt und habe als Kind und Jugendlicher wirklich nichts gelernt. Also ich habe kein Instrument gelernt. Ich habe erst irgendwann mit 30 mir meine erste Gitarre gekauft, ne, was mich natürlich heute ärgert im Nachgang total. Ich habe dann zwar irgendwann auch mal so schulbandmäßig sowas Schlagzeug gespielt, aber eben auf einem Niveau, um nicht zu sagen, Mensch, das ist jetzt was, dass du da Musik studieren könntest oder sowas. So. Und diese ja Hobbykarriere, nein, wäre so nicht meins. Und der zweite Aspekt auch da tatsächlich, ich bin da auch mal gefragt worden, wenn auch eben nebenbei, aber das wäre dann schon ein sehr gutes Einkommen oder Nebeneinkommen, ob ich nicht in so einer Partyband mal singen wollte. Die hat die dann aber auch von Schützenfest zu Schützenfest und hast nicht gesehen, reisen würde. Und das ist nicht meins. Da bin ich nicht mit Herzblut dabei. Also das, was ich an Musik mache, sind ja immer so kleine Club-Gigs und sowas. Nichts Riesiges, da wirst du auch nicht reich von. Ja, zum Teil sage ich immer im Scherz, ich hole gerade mal in Anführungsstrichen die Spritkosten oder Parkhaus wieder raus. Aber das ist das, wo ich Lust drauf habe. Mhm. Ja, das, wo ich Spaß drauf habe. Und ich muss mir keine Brötchen davon kaufen. Und ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so einen riesen Bock hätte, Musik zu machen, wenn ich davon leben müsste. Mm, okay. Also ich glaube, da wäre wirklich zwischen Beruf und Berufung so ein Clash. Ja,
ja, das kann ich verstehen.
Na, also ich glaube allein deshalb, ja. Gut. Reicht dir das als Antwort?
Kommst ja, du damit klar? Ja, ja, ja. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Das kann ich schon mal vollziehen.
Aber hat mich jetzt auch gerade wieder an was erinnert. Ich habe ja eine Zeit lang auch bei mir den Spaß gemacht, Songs zu nehmen und so 1 oder 2 Strophen umzutexten auf so ein Vertriebsthema. Habe ich lange nicht mehr gemacht, sollte ich die Woche vielleicht auch mal in Angriff nehmen, mal wieder irgend so einen Song rauszusuchen. So, ehe wir dann zum großen offiziellen Finale kommen oder zu meinen Schlussworten, hast du jetzt auch nochmal ein abschließendes Statement. Das werde ich nicht kommentieren, ich werde nichts dazu fragen. Also quasi ein Satz oder eine Aussage, kann auch da zum heutigen Thema sein oder irgendwas anderes, was dir wichtig ist. Feel free.
Ja, also so dieses Thema der Digitalisierung, das sollte man angehen, auf jeden Fall. Das ist wichtig und man muss nicht immer gleich diesen Riesenwurf haben. Das reicht auch, wenn man erstmal klein anfängt und sich einfach trauen. Ne? Also da keine Angst haben. einfach mal loslegen und man muss auch nicht die, alle sagen ja immer, man muss die Prozesse immer schon tausendprozentig festgelegt haben. Das kann man auch unterwegs entwickeln, ne? Und ja, also man muss einfach mal losgehen. Auch die größte Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
Danke dafür. Ja. Generell danke ich dir für deine Zeit. Tolles Gespräch, war ein spannendes Gespräch und ich hoffe, hat wirklich bei dem einen oder anderen auch mal wieder ein bisschen vielleicht auch das Verständnis für CRM an sich so ein bisschen geöffnet. Fände ich toll. Danke dir, dass du da warst, Sandra.
Vielen Dank für die Einladung.
Ach, immer gerne, hör mal. Euch draußen auch eine gute Zeit, macht was draus und Glück auf.